Flux FM, was für ein Leben. Außergewöhnliche Biografien auf Flux FM.
Es gibt Dinge in Berlin, die sind so selbstverständlich, dass wir sie kaum noch wahrnehmen. Wir sehen sie jeden Tag mehrfach, ohne nachzudenken. Und doch steckt hinter manchen dieser Dinge eine ziemlich große Geschichte. Hi, ich bin Matti Geier und ihr hört den Podcast für außergewöhnliche Lebensgeschichten. Diesmal dreht sich dabei alles um das Ampelmännchen, also das Ostampelmännchen. Ein Symbol, das fast verschwunden wäre und dann doch zur Ikone wurde. Dank eines Mannes, der die Geschichte des Ampelmännchens entscheidend mitgeprägt hat. Markus Heckhausen, Produktdesigner, Unternehmer, Ampelmann-Retter. Heute steckt das Ampelmännchen in über 600 Produkten, in Shops an sämtlichen touristischen Hotspots Berlins und ist eines der bekanntesten Symbole der Stadt. Dank Markus. Wie es dazu kam, hört ihr jetzt.
Und das ist meine Geschichte. Außergewöhnliche Lebensgeschichten auf Flux FM.
Bevor wir gleich darüber sprechen, wie du das Ampelmännchen quasi gerettet hast, sprechen wir erstmal über deine Vorgeschichte. Wo bist du groß geworden? Und was für Ampelmännchen gab es da?
Ich bin groß geworden in Tübingen, im tiefsten Schwabenland sozusagen. Und da gab es die ganz normalen westdeutschen Ampelmännchen, aber die sind einem ja nie aufgefallen, weil die sind einfach, das ist einfach so ein Zeichen, was man nicht beachtet. Wie es wahrscheinlich fast jedem ging, bevor nicht die Ampelmann-Geschichte bekannt wurde, also die Geschichte des Ostampelmännchens. Mhm. Ja, und damals hat man die mehr oder weniger wie immer beachtet natürlich.
Diese Strichmännchen.
Genau, ja.
Du hast Produktdesign studiert und warst dann auch in Mailand. Was war damals dein Schwerpunkt in Sachen Design? Was war so dein Ding?
Mein Ding waren schon immer Geschichten. Also es geht um Produkte natürlich, aber meine Diplomarbeit zum Beispiel war damals ein öffentliches Fahrrad zu gestalten. Und da ging es auch schon um eine Geschichte, auch wie man so ein Produkt anpreist dann, also wie man so eine Geschichte um ein Produkt herum machen kann. Und auch wie man mit der Öffentlichkeit dann spielen kann oder also wie man über die Öffentlichkeit so ein Produkt bekannt machen kann.
Wann warst du das erste Mal in Berlin dann?
Das erste Mal in Berlin war ich tatsächlich noch kurz vor der Wende, also auch in Ostberlin.
Ja.
Und tatsächlich sind uns damals die Ampelmännchen aufgefallen, weil wir waren wahrscheinlich so Alexanderplatz, genau dem Foto nach. Da war ja alles ein bisschen grau und dann sind die Ampelmännchen wirklich aufgefallen, weil die einfach so lustig, die fielen so aus dem Rahmen raus, aus dem sonstigen eher technischen Rahmen. In der DDR.
Und, hast du es direkt durch nur so eine Designerbrille gesehen oder erstmal nur so als skurril?
Skurril. Wir haben Fotos gemacht auch und so vom Ampelmann, so in der Stellung vom Ampelmann, war einfach skurril. Und dann habe ich sie wieder vergessen und kam dann 95 nach Berlin und da sind die mir aber ziemlich schnell wieder aufgefallen. Also sobald ich hier im Ostteil ankam, sind sie sehr aufgefallen, weil immer noch alles braun-grau, wenig Farbe, wenig Licht, auch so im Erdgeschoss. Also es gab ja weniger Läden, weniger Tankstellen und so Sachen. Mhm. Und die Ampelmännchen waren schon sehr auffällig, weil die haben so ein sehr warmes Rot und Grün, sehr leuchtend, angenehm leuchtend. Und die humorvolle, sympathische Figur natürlich. Und die war dann auch noch lustiger, weil die waren ganz oft verdreht, die Scheiben. Das heißt, der grüne Mann, der ist dann so nach hinten ausgerutscht zum Beispiel, wie auf eine Bananenschale ausgerutscht oder nach vorne, als wenn er ganz schnell wird. Und der rote, der hat dann so schräg mit den Armen so schräg angelächelt. Das war schon sehr auffällig, sympathisch und humorvoll.
Das Ostampelmännchen ist das vermutlich berühmteste Ampelmännchen. Aber nicht das erste. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Straßenverkehr immer gefährlicher für Fußgänger. 1933 ging deshalb in Kopenhagen die erste Fußgängerampel in Betrieb. Zuerst waren das einfache Farbflächen. Rot für Stehen, Grün für Gehen. In manchen Ländern sogar mit den Worten Walk und Don't Walk oder Warten und Gehen. Doch wirklich durchgesetzt hat sich letztendlich ein kleines Männchen. So eine Ampelfigur gab es nicht nur in der DDR, aber 1961 entwickelt der Verkehrspsychologe Karl Peglau das Ostampelmännchen gezielt nach verkehrspsychologischen Kriterien. Die Figur sollte für Kinder verständlich sein, auch für Farbenblinde funktionieren und sympathisch wirken. Das macht das Ostampelmännchen so besonders. Mit Hut, Bauch und klarer Haltung. Sympathisch, eindeutig, einprägsam und erstaunlich wirksam. 1969 werden sie in Ost-Berlin erstmals getestet, ab 1970 offiziell eingeführt. Als erstes an der Kreuzung unter den Linden Friedrichstraße. Später werden sie Teil der Straßenverkehrsordnung der DDR und prägen das Stadtbild jahrzehntelang. Bis zur Wiedervereinigung. dann verschwinden sie zuerst fast komplett. Westliche, dünnere Ampelfiguren ersetzen sie. Doch genau da beginnt die zweite Geschichte dieses kleinen Männchens.
Du bist dann richtig nach Berlin gezogen, ne?
Genau.
In den 90ern.
Genau, 95.
Wo hast du gewohnt? Und was war dein Kiez?
Ich habe ganz kurz im Westen, in Charlottenburg gewohnt tatsächlich. Bin aber dann natürlich, als ich hier das im Osten entdeckt habe, hier nach Mitte gezogen, in die Augestraße. Und da war auch dann immer so mein Kiez bis heute.
Da ist ja auch der
Firmenbüro. Genau, da drum ist alles gewachsen auch. Okay. Also da ist ein Büro, da war der erste Laden und da ist alles entstanden.
Was hat dich damals an Berlin fasziniert?
Einerseits die Großstadt an sich, aber dann, wie gesagt, im Osten fand ich super faszinierend, diese Retro-Welt aus westlicher Sicht zu entdecken. Mhm. Und das war wie eine Filmkulisse für mich aus den 30er, 40er Jahren. Überall diese Anschriften, Margarine, Drogen, so an den Häusern. Das war kannte ich nicht, war unglaublich. Und dann fand ich aber super schnell auch interessant, diesen Unterschied, diesen Kulturunterschied und dieses Zusammenwachsen von Ost und West und wie das auch abging mit diesen ganzen Freiräumen, mit diesen Leerräumen. Das war so ein, war ja ein bisschen Spielplatz für Kreative dann durch diese vielen Leerräume und das fand ich total spannend.
Und das hat dich als Kreativer dann quasi auch in den Osten gezogen. Deswegen hast du gesagt, ich ziehe jetzt nach Mitte.
Ja, absolut. Und damals war die Reichstagsverhüllung auch von Christo, da habe ich mitgearbeitet. Und wir standen unten und haben praktisch so bewacht oder wir haben diese Stoffstückchen verteilt, damit die Leute sich nicht was rausschneiden. Und war dann auch an diesem Event-Thema nochmal dran. Also ich habe gesehen, auch wie man eine Stadt begeistern kann, wie man was ändern kann durch so ein Projekt. Hab das auch ein bisschen auf den Osten so aus meiner Designerbrille nochmal übertragen und bin dann irgendwann nochmal aktiv auf die Ampelmännchen gestoßen oder mit anderen Gedanken, weil ich auch gesehen habe, dass sie getauscht wurden. Die wurden ja gegen das Westmännchen ausgewechselt.
Ja.
Und dachte ich, es darf nicht wahr sein, so ein sympathisches Männchen, eines der wenigen wirklich lustigen Sachen, die da sind. Und auch generell im öffentlichen Raum, ja auch im Westen, gibt's ja wenig charmante, lustige Sachen. Mhm. Emotionale Zeichen gibt's ja eigentlich nicht. Es muss ja alles technisch sein. Da dachte ich, wie super schade, dass sie wegkommen. Und dann war die erste Idee, vielleicht irgendwie zu retten, aber auch vielleicht ein Produkt draus zu machen, also auch ein eigenes Projekt draus zu machen. Und kam dann am Rosenthaler Platz damals mal wieder über diese große Kreuzung und da wurden gerade die Ampeln gewechselt. Mhm. Und dann habe ich da gefragt, die Beleuchtungsarbeiter, ob man die Gläser mitnehmen kann, die Ampelmännchen also sozusagen. Und dann hat er gesagt, ja, kannst du mitnehmen, wird eh weggeschmissen. Und dann hatte ich die ersten zwei. Also das erste Pärchen, rot und grün.
Was hast du damit gemacht?
Ich habe dann schnell überlegt, was man machen könnte. Lampe natürlich kam dann relativ schnell. Also eine Lampe fürs Wohnzimmer oder für einen Innenbereich. Und habe dann noch so entworfen, so mit Keep on Walking drum geschrieben, in so einer Fassung für die Lampe. Und habe die dann ausprobiert, Freunden gezeigt, kam super an und wir haben sofort gemerkt, da ist was drin. Der sieht einfach richtig gut aus an der Wand.
Okay. Ich wollte sowieso fragen, ob das so das erste Produkt, ob das eher so ein Kunstgedanke war oder schon so der Gedanke, okay, hier können wir was Größeres mitmachen.
Ganz offen gesagt auch war es auch ein Geschäftsgedanke. Tatsächlich, es war beides. Also es war wirklich so die, warum ist das jetzt weg hier? Und dann ein Projekt, ein geschäftliches Projekt auch, weil ich hatte jetzt hier auch, kam ja so nach Berlin, ohne jetzt irgendwelche geschäftliche Verbindung und war schon auch auf der Suche nach Projekten als Designer. Und so ist es gleichzeitig entstanden und dann beides immer mehr, weil es hat sich gezeigt, was für eine Geschichte da dahinter steckt. Also dieses Zusammenwachsen und dieses Austauschen, dieses Auswechseln, weil ich habe dann die Lampe erstmal entworfen und habe dann überlegt, wo kriege ich jetzt die ganzen Gläser her? Hab so abgeklappert, die ganzen Stadtbeleuchtungen, Berlin, Potsdam. Berlin war gerade nichts am Wechseln, also wurde keine Kreuzung gewechselt. Potsdam habe ich dann welche gekriegt mal. Und dann so habe ich die ganzen Städte, dann Dresden, Rostock, alle abgeklappert.
Die wurden überall ausgetauscht zu der Zeit?
Ja, war halt immer, es gab nicht so viele Kreuzungen mit Fußgängerampeln. Mhm. Und dann musste ich natürlich immer für 4 oder 8 Ampeln irgendwo hinfahren. Und das war schon aufwendig. Und dann habe ich überlegt, wie könnte ich jetzt eine größere Menge an Lampen machen und habe dann auch tatsächlich den früheren Hersteller ausfindig gemacht und der hatte noch Lagerbestände. Aber dadurch kam ich immer mehr ins Gespräch mit Ostdeutschen, die dort arbeiteten in der Stadtbeleuchtung und die natürlich erstmal völlig überrascht waren, dass ich da was mit dem Ostampelmännchen machen wollte, also mit diesen Ampeln, die ja weggeschmissen werden, ich hatte einen Trabi damals tatsächlich, da kam ich mit einem Trabi an und das war nicht völlig skurril.
Wieso hattest du einen Trabi?
Es war das billigste Auto, das gab es für 100 Mark mit Radio und Anhängerkupplung und TÜV und hat Spaß gemacht. Ich wollte damals ein Auto fahren, war total lustig.
Schwabe im Trabi.
Ja, aber es war wirklich so witzig halt, wenn ich dann da ankam, dann kamen wir auch sofort ins Gespräch und da, die haben dann gesagt, guck mal, also der Trabi, guck mal, wir haben jetzt so Toyotas und so, willst nicht mal ein bisschen was Größeres vielleicht kaufen und war total süß. Und dann haben sie mir im Büro dann in der Schublade noch ganz stolz gezeigt, guck mal hier, wir haben natürlich noch alles, wir haben hier noch Kolben und Zündkerzen vom Trabi, alles noch da und wir waren schon stolz natürlich drauf. Und ich habe schon gemerkt, was für einen Nerv man da trifft. Also dieses alles abwickeln, alles abräumen, alles wegschmeißen. Auch dieser Frust, ich kannte das ja auch mehr aus der westdeutschen Presse, dann die ganze Wiedervereinigung.
Ja.
Und wenn man es dann so aus Sicht der Ostdeutschen gehört hat, dann 5 Jahre nach den blühenden Landschaften sozusagen, die Enttäuschung, also Job verloren, viele sind in den Westen rüber, weil es keine Arbeit gab. So ein bisschen alles verloren.
Ja.
Und auch das Selbstbewusstsein vor allem verloren. Das war das ganz Entscheidende. Und dann habe ich so langsam eine Geschichte entwickelt, kam mir dann so, dass man ja daraus mit aus dem Ampelmännchen auch so ein Symbol machen könnte gegen dieses Abwickeln, gegen dieses Wegschmeißen. Und das hat super zusammengepasst dann, weil ich muss ja irgendwo die Lampe verkaufen, weil ich hatte keinen Laden, kein Büro, nix.
Also diese Idee, das zu so einem Symbol zu machen, das war deine, oder hast du in den Gesprächen schon gemerkt, dass die Leute das schade fanden, die Ostdeutschen, dass dieses Ampelmännchen abgebaut wurde, oder war das denen zu der Zeit eigentlich egal oder noch gar nicht so auf dem Schirm?
Die fanden es natürlich schade, aber es war so eine Art Lethargie einfach. Es kam eh alles weg und es war eh alles vorbei und es war eh alles schlecht so ein bisschen.
Ja.
Aber ich habe schon rausgespürt, also was es halt auch innerlich dann für die Seele bedeutet. Und das habe ich dann immer mehr rausgearbeitet und habe gemerkt, dass es genau der richtige Punkt ist. Dann habe ich es in der Presse veröffentlicht, die ganze Geschichte. Warum muss alles abgewickelt werden? Warum kann man nicht mal schauen, ob das vom Osten oder das vom Westen besser ist. In dem Fall, das Ampelmännchen war eindeutig in jeder Beziehung besser, das Ostdeutsche, weil A, sympathischer, hat jeder gesehen, humorvoll hat jeder gesehen. Dann kann man es ganz einfach beweisen als Grafiker oder so nach Tests an Unis dann tatsächlich gemacht, weil die Fläche ist größer, die Leuchtfläche ist größer. Und in der Mitte, früher war ja immer in der Mitte die Birne und deshalb ist er ja so dick geworden, der Ampelmann, dass in der Mitte viel durchkommt. Das ist Glück natürlich jetzt für uns im Nachhinein, dass es so sympathisch, so wie so ein kleines Männchen, ein bisschen kindlich daherkommt. Und die Zeichensprache ist viel klarer. Zum Beispiel der rote Mann, der West, der steht einfach so da wie so ein Strich und der Ostdeutsche, der hat ganz klare Haltbewegung mit seinen Armen.
Ja.
Und der Grüne, der läuft richtig schnell voran. Also in jeder Beziehung besser.
Ja.
Und das habe ich gemerkt, auch die Westdeutschen, die haben dann gesagt, dann wechseln wir mal andersrum aus, dann nehmen wir die halt mal einheitlich, machen wir mal die Einheit andersrum und wechseln sie Messer. Und haben halt gesagt, ja, die können doch bleiben. So, die sind doch nett. Die fanden es auch toll, aber es war schon eindeutig, immer die Bewegung vom Westen in den Osten rüber. Und
war das schwer für dich, das in der Zeitung zu platzieren, oder?
Also ich habe ganz viele angeschrieben
mit
dem Bild von diesen Ampeln, was einfach sehr schön aussieht, diese rote, grüne Männchen. Und ging am Anfang nichts. Dann kam im Berliner Kurier, kam eine richtig eine volle, große Seite.
Okay, die sind ja auch ostdeutsch, ne?
Genau. Und die haben sie richtig fett gebracht.
Ja.
Und dann haben alle anderen angerufen
am
nächsten Tag. Und dann haben es tatsächlich alle gemacht. Ich bin dann wochenlang jeden Morgen einen Kiosk, hab die Zeitung durchgeblättert und geguckt, wo was drin ist. Und dann kam auch RBB, ARD und so Sachen.
Ja.
Und dann
Gab es schon Produkte zu kaufen? Weil du meintest, du hattest noch gar keinen Laden.
Es gab genau diese zwei Lampen, also okay, der rote und
die konnte
und
man
grüne.
Irgendwie bei dir bestellen oder...
Genau, und ja. Damals, es war noch so nett für eine Zeitung, da stand tatsächlich immer drunter so Augestraße 5, okay. 70 und die Telefonnummer und der Preis stand drunter und ja. Dann kamen die Leute einfach da in meine Hinterhofwohnung und haben geklopft und ja. Haben gekauft.
Kamen da viele?
Ja, ja. Ja. War völlig skurril, es war so ein runtergekommener Durchgang zum Hinterhof.
Ja.
So ein unrenoviertes Haus, natürlich sehr charmant. Oder online, also per Telefon. Ich bin da immer zur Post mit Paketen und habe die weggeschickt.
Okay. So,
das war der Start. Und da, durch die Presse, Bekanntheit, habe ich dann den Urheber kennengelernt.
Aber genau, wie war das mit den Rechten? Weil die Rechte für den Ampelmann hattest du da ja noch gar nicht.
Habe ich mir am Anfang gar keine Gedanken so richtig gemacht.
Ja.
Ich war froh, dass ich die Gläser hatte. Habe dann aber... durch einen Kollegen, der rief mich an und sagt, kennst du den Herrn Pickler? Und dann habe ich gesagt, nee, wer ist denn das?
Karl Pickler,
das ist der Zeichner von den Ampelmännchen. Ich sag, oh, den will ich kennenlernen, ich will die Geschichte kennenlernen, unbedingt, weil ich habe bisher nicht rausgefunden, wer den gemacht hat und warum der so entstanden ist.
Mhm.
Und dann hat er mir eine Telefonnummer gegeben, die hat funktioniert, so eine kleine Nummer, kurz fünfstellig, glaube ich noch oder so. Und habe angerufen, dann hat er erstmal war skeptisch. Hat erstmal meinen Beruf überprüft.
Ja, der war ja auch schon, wie alt war der da schon?
Der kurz vor der Rente.
Ja,
also
okay.
Und halt skeptisch mit dem, klar, viele Ostdeutsche, auch er hatte irgendwelche Versicherungen unterschrieben, die man nicht hätte unterschreiben müssen, irgendwelche Zeitschriften, Abos und generell halt sehr skeptisch mit dem allem Neuen
ja.
Und hat dann in den gelben Seiten damals überprüft, dass ich Designer bin.
Mhm.
Dann ich zurückgerufen und gesagt, ja, kommen Sie am Samstag um 15 Uhr. Zum Kaffee trinken. Und
okay.
Fand ich ganz toll. Hab die Produkte eingepackt und Geschenke eingepackt. War gespannt, was er da hat. War auch meine erste Ostfamilie, wo ich dann wirklich besucht habe zu Hause. Und war für mich wirklich wie so ein neues Land so ein bisschen. Tatsächlich, also war das damals wirklich
ja.
Noch. Und wie gesagt, ich aus Süddeutschland, wir hatten keine Ostverwandtschaft oder so. Von daher war es für mich alles sehr neu. Und dann kam ich rein, Altbau, Flur, hinten hing schon die Tafel mit den Testampelmännchen und mhm. Das war für mich natürlich richtig da, genau das, was ich sehen wollte. Da hatten die noch Finger, Ohren und so Sachen und ich wollte wirklich wissen, wie sind die entstanden, warum sind die in der Form entstanden und ja, da war ich dann ganzen Nachmittag, haben wir uns ausgetauscht, angenähert. Er hatte ganz viele solche Ordner voll mit Entwicklungen für die Ampeln an sich und so, also die Autoampeln und alles. Und mich hat natürlich mehr Fußgänger, die Ampelmännchen interessiert und da kam ja. Am Schluss auch zu den Männchen. Und dann war auch klar, warum die so aussehen. Er war Verkehrspsychologe
ja.
Und hat sich tatsächlich wahrscheinlich als vielleicht der Einzige auf der Welt wirklich Gedanken gemacht, wie man sowas gestaltet. Normal kriegt hier irgendeiner in der Stadtplanung und sagt, du machst jetzt den Abbiegepfeil und du machst das Männchen. Dann macht halt irgendein Männchen, wie es andere auch machen. Und er hat sich wirklich so eine Art Forschungsarbeit gemacht, er hat 2 Jahre lang an dem Projekt mit den Autoampeln, die sollten größer sein und auch Pfeile bekommen, gearbeitet. Und wie gesagt, dieses viel Licht durch, dadurch werden die dicker, diese klare Haltbewegung, also er wollte auch für Farbenblinde, die rot-grün nicht unterscheiden können oder für Kinder das eindeutig machen, das Zeichen, also das eindeutige Halt oder dieses dynamische Gehen, zum Beispiel diese Schuhe, die ja wie so Pfeilspitzen sind, sollten auch nochmal eine Dynamik verleihen.
Okay.
Und der stramme Schritt. Und so ist es entstanden. Später habe ich dann rausgefunden, dass noch jemand mitgeholfen hatte.
Eine
Sekretärin bei ihm, die Frau Wegner.
Die hat er nicht erwähnt?
Ja, am Anfang nicht, ne?
Okay.
Und dann haben wir auch natürlich, war mir wichtig, als Designer auch vertraglich ihn als Urheber mit reinzunehmen, unbedingt, also einen Vertrag mit ihm zu machen. Und die andere Idee mit ihm zusammen war aber auch, dass ich ihn in das Projekt mit reinnehmen wollte, weil ich hatte dann immer so gelesen in der Zeitung, ja, die Wessis, die kommen hier, machen ihr Geschäft und dann gehen sie wieder rüber und nehmen das Geld mit. Und da hatte ich tatsächlich die Idee so, naja, man kann den doch integrieren vielleicht, dass man es zusammen macht.
Mhm.
Und war nicht einfach, aber wir haben relativ schnell Vertrauen gefunden.
Ich wollte gerade fragen, er war ja sehr skeptisch. Ne?
Ja, er war eher skeptisch, war später nochmal skeptisch. Tatsächlich, es kam nochmal so ein Auf und Ab.
Okay.
Aber er war natürlich, er fand es total toll, dass sich jemand für seine Projekte interessiert, ja. Weil er hat genau so wie alle wurde er abgewickelt, Jahre vorher und auch 5 Jahre vorher, also auch kurz nach der Wende, nach der Vereinigung und auch genau so wie es wahrscheinlich vielen ging, man hat zu ihm gesagt, gut, in 2 Wochen kommen jetzt Leute aus dem Westen, so, ihr könnt euren Schreibtisch, ihr könnt entweder alles wegschmeißen oder mitnehmen, also so. So viel zum Thema Wertschätzung von 40 Jahren. Er hat Maschinen entwickelt und so weiter. Dann kamen noch die Ampelmännchen weg und so. Also es war totale Katastrophe für ihn natürlich.
Hat er was dazu gesagt, dass die Ampelmännchen abgebaut wurden zu der Zeit?
Für ihn war das der totale Frust einfach. Ja. Also er hatte alles verloren. Er war ein aktiver Mensch, also der hat auch bis 70 noch gearbeitet. Wurde dadurch auch krank natürlich. Also das hat ihn so gefrustet. Keine Bedeutung mehr, nichts mehr zu tun. Er war auch aktiver Tennisspieler, das hat er noch gemacht zum Glück. Also er war so ein ehrgeiziger Mensch. Und deshalb war es für ihn nicht ganz toll, dass er da irgendwie sah, okay, da schätzt jemand seine Arbeit. Er kommt wieder raus aus seinem Sofa, aus seinem Wohnzimmer, irgendwo in eine Tätigkeit vielleicht. Also das, und ich habe dann gesagt, lass uns zusammen ein Buch schreiben vielleicht über Geschichte der Ampelmännchen. Das haben wir dann auch gemacht. Und das haben wir so ein bisschen versucht, gemeinsam zu machen. Also ich habe versucht, ihn einzubinden, wo es geht. Das war super interessant die ganze Zeit. Also war total toll für mich, den Osten kennenzulernen, für ihn aber auch den Westen. Ich habe ihm auch erklärt, zum Beispiel jetzt diese Win-Win-Situation mit den Ampelmännchen, die Lampen, zu machen, dass einerseits kann ich das als Projekt machen und Geld verdienen und andererseits kann man dadurch die Ampelmännchen retten, also was die Marktwirtschaft auch für Möglichkeiten hat.
Ja.
Und das hat er auch verstanden, also er hing schon noch der frühen DDR nach, also er war jemand, der damals wirklich dachte, das Land kann man aufbauen, also er hatte diese Ursprungsidee
noch sehr in sich. Antifaschist, Kommunist.
Total, sein Vater war wirklich Antifaschist und dadurch hatte er auch die Möglichkeit, also er war im Widerstand und dadurch hatte er auch die Möglichkeit zu studieren und sogar zweimal. Also er hat Ingenieurswissenschaften und Psychologie studiert. Und deshalb ist er dem Staat, war er schon verbunden, obwohl er jetzt nicht in der Partei war, überhaupt nicht.
Welcher Ampelmann-Fakt, den du von ihm gelernt hast, hat dich am meisten überrascht?
Dass er, also ich war ja in Italien und bin dadurch auch, war ich gewohnt, dass man Ampeln mehr so beiläufig beachtet.
Ja.
Und er hat mir immer erzählt über die Wirksamkeit und das Wichtige ist, die Unfälle zu vermeiden. Er war ja auch Unfallforscher. Also er ging genauso entspannt über die Straße wie ich so, wenn gerade Platz war oder wenn frei war.
Okay.
Fand seine Ampelmännchen auch mehr so dann beiläufig für andere.
Ja.
Wichtig.
Und wie war das aber mit den Rechten zu der Zeit? Hatte er die Rechte an dem Ampelmann oder hatte er die abgegeben und oder wusste überhaupt jemand, wer sie hatte nach der Wende?
So ein bisschen in diese Richtung, aber er war der Urheber. Es war ein Projekt, das er nicht in seiner normalen Arbeit gemacht hat, sondern es war so eine Kommission. Also er hat es freiwillig am Abend gemacht. Da waren andere Professoren dabei, die haben gemeinsam so Dinge entwickelt. Die wollten die DDR damals besser machen. Das war ja 50er, Ende 50er, Anfang 60er. Und er hat dann später auch eine Auszeichnung bekommen, also hat Geld bekommen, ich glaube 1000 Mark und eine Auszeichnung für die Verbesserung der Sozialistischen Republik. Daher war er für mich der Urheber und ist es auch bis heute, wie gesagt, aber später kam noch jemand dazu. Wir haben dann etwas später den Vertrag nochmal erneuert. Der war am Anfang sehr sehr einfach gemacht von mir, dann hat es im Anwalt nochmal erneuert. Da gab es dann so einen kleinen Vertrauensbruch auf einmal von ihm wieder. Also das Verträge, das war ein ganz heikles Thema, sowas. Und dann haben wir uns auch wieder geeinigt und dann hat er mir auch erzählt, naja, also von dem, was ich ihm überweise, gibt er immer einen Teil ab an jemanden. Und ich sage, wie, warum? Und so, naja, das ist ja die Frau Wegner, die hat damals ihm geholfen, die Figur etwas zu verfeinern. Also er hat, wie gesagt, 2 Jahre an dem Projekt gearbeitet, aber auch mit Autoampeln und so weiter, Straßenbahnampeln. Und sie hat es dann wohl mal in der Pause, da war eine Präsentation dann abends oder ein Treffen mit diesen anderen Professoren und hat sie gesagt, komm Karl, ich mach dir das mal ein bisschen hübscher.
Okay.
Und sie macht so, sie hat so Püppchen genäht und so Sachen. Also die hat dann mehr so ein Gefühl als dieser eher technische Karl Peglau. Und hat es dann so ein bisschen so die Nase und so Sachen einfach hübscher gemacht. Bei ihm waren es noch Skizzen. Weil er war nicht so der zeichnerisch Begabte. Und sie hat dann so verfeinert. Aber die ganz klaren, die Zeichen waren alle da, die klare Richtung. Und aber ihr Anteil ist aus urheberrechtlicher Sicht natürlich wichtig. Mhm. Aus seiner Sicht war er 2 Jahre lang beschäftigt, sie eine halbe Stunde ungefähr. Ja. Und das konnte er nicht so richtig verkraften. Und
aber immerhin hat er ihr ein bisschen was überwiesen die ganze Zeit.
Ja, weil die natürlich auch so, er wusste natürlich auch, dass sie Ansprüche
schlechtes Gewissen
hat und genau, und die und seine Frau war auch Kollegin und befreundet mit Frau Wegner.
Ach so.
Und frühere Kollegen, weil die waren alle zusammen in dieser Dienststelle, in diesem medizinischen Dienst in der Münzstraße damals. Dann sie hat versucht, von Frau zu Frau da auch diplomatisch zu vermitteln, wie überhaupt Frau Peklau die ganze Diplomatie im Hintergrund von Karl Peklau gemacht hat, auch mit mir, auch so
war sie
Dinge
aufgeschlossen, ne?
Sie war unheimlich intelligent und diplomatischer.
Okay.
Er war eher ein bisschen stur immer und sie war sehr diplomatisch. Auch bis ins hohe Alter war sie sehr, sehr wach. Und dann habe ich ihm halt erklärt, dass aus urheberrechtlicher Sicht es egal, wie lange jemand dran war, sondern da spielt es halt eine Rolle, wie man das nachher wahrnimmt, diese Änderung. Und habe ihm erklärt, dass das halt schon einiges ausmacht. Und dann habe ich die mal alle zusammengebracht und dann haben wir uns auch geeinigt, weil ich musste das war ja schon dann später, da war schon der wirtschaftliche Erfolg absehbar, also ein bisschen absehbar, dass wir haben dann schon Produkte gemacht, andere, und dass wir da weitermachen wollen, und dann war mir schon wichtig, dass das Hand und Fuß hat, dieser Vertrag. Und was noch wichtiger war, ich habe die Ampelmännchen als Marke angemeldet,
dann
auch so ein Jahr nach dem ersten Produkt. Das ist im Moment auch das Wichtigere für uns aus dem Markenrecht, haben dazu aber auch das Urheberrecht.
Das ist dann wahrscheinlich so die Frage, die ich mir stelle. Ihr habt das Markenrecht, das Urheberrecht an einer Sache, die es ja aber auch ohne euch in der ganzen Stadt gab und gibt. Gab es da einen Clash?
Also wir haben immer die Ampelmännchen an der Straße ausgeklammert.
Okay.
Weil die gab es ja schon und
das konnte man.
Konnten wir auch keine Rechte und wollten wir natürlich auch nicht, weil es ja umso schöner, wenn es die noch gibt.
Ja.
Auch für uns natürlich umso wichtiger. Es ging ja auch um die Rettung der Ampelmännchen.
Genau. Welche Rolle habt ihr gespielt bei der Rettung der Ampelmännchen?
Es gab dann die erste große Pressewelle und dann gab es im Oktober nochmal eine zweite Pressewelle. Da gab es ein Komitee zur Rettung der Ampelmännchen und die hatten das mehr aus Spaß auch gemacht. Die hatten auch so ein paar Produkte gemacht und es war deren Kampagne sozusagen und wir haben auch zusammengefunden. Auch Karl Peklau war dann mit dabei. Und da kam das Thema nochmal richtig dick in der Presse. Und das hat es natürlich immer bekannter gemacht, das Ampelmännchen. Also das ist wichtig, dass er immer wieder kommt, um so eine richtige Bekanntheit zu erlangen. Und dadurch wurden relativ schnell dann die Männchen in den ostdeutschen Bundesländern gerettet, weil die Politiker haben gemerkt, ja klar, das ist ein Thema, diese Identität, dieser Verlust der Identität ist wichtig, und wenn wir uns mit den Ampelmännchen so platzieren, dass wir da was erhalten wollen, dann ist es natürlich auch gut für die Wählerstimmen, und das haben die relativ schnell dann auch alle gemacht. Und 10 Jahre später, 2005, hat dann West-Berlin als Zeichen der Wiedervereinigung gesagt, okay, wir wollen ja überall die Einheit. Und wir machen tatsächlich jetzt in einem Ost-West-Bundesland einheitliche Ost-Ampelmännchen. Das heißt, es war das erste Mal, dass was vom Osten in den Westen rüberkam. Nur Berlin, nicht ganz Deutschland. Es gab vereinzelte Ampeln in Westdeutschland. Das waren meistens Stadtbeleuchte, die aus dem Osten in den Westen gingen und dann halt so eine Kreuzung gemacht haben. So aus Spaß. Und da gab es dann im Westen tatsächlich so sogar ein bisschen Widerstand, weil da gab es dann so ein Wilmersdorf, so oben ist ja gesagt, das gehört nicht hierher, das gehört nicht zu uns.
Ach, okay.
So. Also, und das war schon, fand ich schon krass, bei den ganzen Straßennamen, die ja im Osten gewechselt wurden, hieß ja immer, na logisch, muss man wechseln, ist ja politisch nicht tragbar. Und als man dann so eine Reichs-Spottfeldstraße in West-Berlin mal irgendwann machen wollte, und die ganzen anderen alten Dritten Reichsnamen, die noch übrig waren, da gab es Riesenproteste. Also war immer so, ihr müsst, und wir bringen euch was. Und das war halt das Problem auch, das, was man bei der Wiedervereinigung nicht so beachtet hatte, dieses Selbstwertgefühl der Ostdeutschen war einfach komplett angeschlagen. Also wir Westdeutsche kamen so rüber, uns interessiert gar nicht, was ihr gemacht habt, wir haben alles besser. Unsere Wirtschaft war viel besser, ja. Ihr seid ja kaputt gegangen wirtschaftlich, außerdem wart ihr alle bei der Stasi und ihr seid mal schön ruhig, wir bringen euch was und die Marktwirtschaft tut ihr Zusätzliches, weil ich meine, dass jetzt die Ampeln damals, als ich kam, hatte Siemens zum Beispiel repariert und ist gar kein böser Wille. Siemens hatte halt die Westmännchen im Auto liegen, die sie dann montiert haben. Das war einfach so, klar, die haben die Männchen gehabt und außerdem verdienen die an den Männchen Geld und nicht an den Ostmännchen. Das ist auch die Marktwirtschaft, dass die halt rüber gedrängt hat und alles verdrängt hat, weil die war halt dann schon wirtschaftlich überlegen. Oder es war einfach so, dass die im Auto diese Gläser hatten und einfach reingemacht haben. Also hat sich jemand Gedanken gemacht, dass sie die komplette Identität der Ostdeutschen untergraben hat. Und dann kam, ich glaube so 98 rum, Sonnenallee, Goodbye Lenin, dann kamen auch diese Filme, wo dann...
Die Ostalgie.
Ostalgie und das erste Mal auch irgendwas Positives berichtet wurde über Ostdeutschland, also auch über das ganz normale Leben. Und das ist ja das Wichtige. Man hätte dort, es waren beides Deutsche und irgendwo war halt zufällig die Grenze. Die einen haben vielleicht Glück, die anderen vielleicht Pech gehabt, je nachdem, wie man sieht. Und das ist, die sind ja einfach anders aufgewachsen. Das war nicht die einen gut und böse, sondern die einen sind halt unter denen aufgewachsen, die anderen unter denen und haben unter denen gelebt. Und da war halt dieses arrogante westdeutsche Verhalten völlig fehl am Platz. Und das hat im Osten natürlich das Selbstwertgefühl genommen. Und ich denke auch, dass auch diese Ausländerprobleme zum Teil daher kommen, weil die Westdeutschen haben die Ostdeutschen als deutsche zweite Klasse behandelt. Dann braucht man natürlich jemanden dritte Klasse, der noch unter einem ist. Und ich glaube, dass es viel auch dazu beigetragen hat, dass man da diese Ausländerfeindlichkeit so stark gewachsen ist, weil einfach das Selbstwertgefühl weg war.
Aber ich höre raus auch so, du hattest von Anfang an den Plan oder zumindest im Hinterkopf, dass wenn die Produkte erfolgreich sind, man die dadurch auch retten kann. Also es war von Anfang an dein Ziel.
Es hat sich Stück für Stück ergeben. Und wie gesagt, mit diesem Fahrrad damals, das öffentliche Fahrrad, was ich entworfen hatte, hatte ich schon gemerkt, über die Presse kann man natürlich auch Dinge bekannt machen. Und das hat sich so Stück für Stück immer weiterentwickelt.
Was ist das Fahrrad gewesen?
Es war ein öffentliches Fahrrad, so wie heutzutage, die Fahrräder, die man überall leihen kann.
Okay.
Und das war 87. Da gab es jetzt nur einmal in Amsterdam und einmal in Mailand, glaube ich. Und die wurden aber sofort geklaut, weil die nur überlackiert waren. Und die Leute haben die geklaut, wieder umlackiert. Und die Idee war halt, ein Fahrrad zu entwickeln, was immer erkennbar ist, als das Fahrrad von Berlin dann zum Beispiel. Und was auch höhenverstellbar und so Sachen ganz schnell, also so wie die heute konstruiert sind halt auch, dass man die öffentlich benutzen kann. Stabil, schnell einstellbar, mit Korb vorne und so Sachen. Und das habe ich auch bekannt gemacht, tatsächlich über die Presse damals.
Okay.
Und deshalb wusste ich, wie sowas funktionieren kann und wie so eine Win-Win-Situation funktionieren kann. Aber es hat sich einfach total schön entwickelt. Also alles zusammen, die Geschichte mit Peklaus, also auch die private Geschichte,
wir haben uns angefreundet. Hat der noch miterlebt, wie das Ampelmännchen dann auch in West-Berlin eingeführt wurde?
Ja, ja. Er war ja auch in der Presse dann hier. Und insgesamt hat er total gerne bei uns mitgemacht. Er kam immer ins Büro, hat immer Kuchen mitgebracht von seiner Frau oder Früchte und hat sich gekümmert, so um die Mitarbeiter auch. Und wenn es ging, haben wir ihn auch mit einbezogen in die Arbeit. Und was ganz gut natürlich mit ihm gemacht, die Pressearbeit. Weil da war er natürlich ganz klar vor mir, er der Urheber.
Ja.
Aber wir waren immer ein spannendes Team, so er eine Generation älter aus dem Osten, ich eine Generation jünger aus dem Westen. Aber vorne als erster kam er natürlich.
Ja. Wann gab es den ersten Ampelmann-Shop?
2001.
Okay.
Die ersten, wie gesagt, habe ich selber gebaut, da in der Hinterhofwohnung.
Ja.
Dann hat jemand gesagt, er könnte das produzieren lassen, eine Firma, also eine Designmarke. Und das auf der Messe präsentieren in Frankfurt und ganz anders in den Vertrieb bringen. Habe ich dann gemacht zum Glück, weil irgendwann habe ich schon gemerkt, dieses Zusammenschrauben und Feilen und so Sachen reicht dann irgendwann. Und, wir haben weitere Produkte dazu gemacht, mit denen zusammen, mit diesem Vertrieb zusammen. Irgendwann habe ich es zurückgenommen nach Berlin, weil sich gezeigt hat, dass es so ein Berlin-Produkt wird. Da ist Berlin dann interessant geworden für den Tourismus. Dann kam es langsam natürlich durch die kreative Entwicklung im Osten, durch die ganze Clubkultur und alles ist Berlin super interessant geworden. Und Ampelmann wurde dann wirklich so ein Symbol für die Wiedervereinigung, für das neue zusammengewachsen in Deutschland. Und dann haben wir gemerkt, da ist ein riesiger Markt für uns auf Dauer, oder ist überhaupt ein Markt, aber der wurde dann immer größer, weil Berlin immer interessanter wurde. Und da sind wir dann tatsächlich gewachsen, also in dem Souvenirmarkt erstmal gewachsen.
Was ist denn das beliebteste Ampelmann-Produkt heutzutage?
Ja, die Fruchtgummis, die sind einfach, die schmecken gut und die kann jeder mitnehmen. Gerade als Souvenir ist es sehr beliebt, weil das kann man essen, danach ist es weg und steht nicht irgendwo rum. Ja. Und die sind einfach süß, ja.
Viele wissen ja nicht, dass das Ampelmännchen auf den Produkten, das nach rechts läuft, auf den Ampeln nach links läuft.
Genau.
Wie kommt das?
Das war damals die Idee als Designer, da habe ich ja nicht so sehr an Souvenir gedacht, als Designer dachte ich, wenn es mit der Schrift läuft, hat mehr Dynamik.
Okay.
Also wenn, ich hatte immer was drunter geschrieben, Keep on Walking oder sowas, oder später Berlin, und dann läuft es halt mit der Schrift, das ist so ein bisschen dynamischer. Karl Pegler damals hat tatsächlich, sein Erstentwurf war auch nach rechts, dann hat er eine kleine Umfrage gemacht, ich glaube, unter irgendwelchen Werktätigen. Und da hieß es, aber ohne Bild, die haben nur, es war nur, soll der nach rechts oder links laufen? Und im Kommunismus hat man eigentlich gesagt, nach links. Mhm. Ich glaube, wenn er ein Bild dazu gegeben hätte, hätten die gesehen, dass der Mann in Westen läuft, das Ampelmännchen. Dann hätten sie wahrscheinlich andersrum gesagt. Dann hätten sie wahrscheinlich auch nach rechts gesagt.
Also es war keine Anweisung von ganz oben an ihn, dass er das irgendwie ändern musste?
Nee, das war wohl so eine
kleine Umfrage
tatsächlich.
Ah,
was von oben ein bisschen schwierig war, war der Hut. Da hat er Angst gehabt mit dem Hut, weil die Kapitalisten früher hatten ja Hüte auf, höhere Hüte allerdings. Das war so ein Zeichen.
Ja, aber die Kommunisten hatten doch auch Hüte, denke ich mir immer.
So flache dann. Und das hat dann wohl seine Frau auch gesagt, da haben sie mal aktuelle Kamera geguckt und da hatte Ulbricht und Honecker hatten so flache Hüte, kamen aus dem Flugzeug da von irgendwo her. Und hat sie, guck mal, die haben doch auch Hüte und hatte so diesen flachen Hut. Mhm. gemacht, aber die Kapitalistenhüte waren ein bisschen höher, aber es war wohl damals schon noch sehr drin als Symbol für Unternehmer, Kapitalisten. Aha. Und da hat er wirklich Angst gehabt, da hat er gedacht, oh, das durchkriegt und so, und zum Glück hat er es gemacht.
Nein. Welche, ich weiß nicht, kannst du sagen, welche Ziele du noch fürs Unternehmen hast?
Also rein von der Marke her wollen wir die Ampelmännchen jetzt weiterentwickeln, weil da steckt viel Geschichte drin, die sind sehr eine richtig schöne Figur beide. Und wir wollen die Marke weiterentwickeln Richtung Verkehrssicherheit, Schulweg, also sichere, qualitativ hochwertige Produkte für den Schulweg, für Kinder, also die reflektieren, die Fahrradhelme in diese Richtung. Mhm. Auch aus Berlin raus, also nicht mit diesem nur Berlin-Bezug, sondern einfach der Ampelmann, weil da ist noch viel mehr möglich mit der Marke, weil auch mit der ganzen Geschichte, die er hat. Ansonsten wäre natürlich auch schön, wenn man natürlich nochmal diese eigentliche Bedeutung der Wiedervereinigung des Zusammenwachsens noch mehr aufnehmen könnte. Und Zusammenwachsen brauchen wir heute in der ganzen Welt umso mehr, überall, nicht nur innerhalb von Deutschland. Und da ist der Ampelmann auch ein gutes Symbol. Und wenn man das nochmal irgendwie verbinden könnte, wäre auch sehr schön. Wir haben zum Beispiel auch einen Welt-Ampelmann-Tag inzwischen. Mhm. Das ist der Geburtstag der Ampelmännchen, der 13. Oktober. Und da, das hatten wir vor 2 Jahren das erste Mal entwickelt. Und da haben wir dann auch am Fußgängerüberweg so Maskottchen, Ampelmännchen, die dann helfen, über die Ampel zu gehen und die zusammenführen, zusammenwachsen, das fördern sollen.
Nur meine letzte Frage. Inzwischen gibt es das Ampelmännchen sogar in Westdeutschland, irgendwann die Welt?
Kann gut sein. Sie sind sehr beliebt in der ganzen Welt.
Ja.
Andererseits wäre es dann natürlich nicht mehr so was Spezielles, wenn man so hier die entdeckt in Deutschland. Aber so vereinzelt in London war tatsächlich schon mal die Überlegung. Da gab es noch so eine Geschichte in der Presse auf einmal. Mhm. Ist aber nichts draus geworden.
Aber in Lübeck habe ich die gesehen. In Aachen, glaube ich.
Also es gibt
ein paar westdeutsche Städte.
Überall, so vereinzelte Kreuzungen. Und was auch durch die Ampelmann-Geschichte entstanden ist, die Ampeln als Symbolik für politische Aussagen zu nutzen. Und zwar gab es als erstes die Ampelfrau dann. Das wurde auch immer wieder am Frauentag zum Beispiel, wurde eine Ampelfrau in der Stadt präsentiert. Und dann gab es die schwul-lesbischen Ampelmännchen in Wien beim Eurovisions-Song-Contest. Ja. Und jetzt gab es bei der Frauenfußball-WM in der Schweiz gab zum Beispiel eine Fußballerin mit Ball in der Ampel und so weiter. Und dann gibt es auch welche, die einfach so Bremer Stadtmusikanten, die dann einfach so für touristische Zwecke genutzt werden.
Ja.
Ist aber auch eine lustige Sache, finde ich. Also, dass die Ampeln so andere Funktionen erfüllen, bringt ein bisschen Spaß in den eher grauen Verkehrsalltag.
Das hättest du dir damals wahrscheinlich nicht gedacht, dass das so, dass mit so einem, diesem Produkt irgendwann so weit geht.
Ja, in diesem Ausmaß niemals. Und, aber ich bin auch total dankbar, in diese Geschichte reingewachsen zu sein, so, oder mit diese mitgestaltet zu haben, und hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja. So wie dieses Gespräch.
Danke. Dankeschön.
Übrigens haben die beiden Ampelmännchen sogar ganz offizielle Namen. Sie heißen Stoppi und Galoppo. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast Was für ein Leben, lasst eine Bewertung da und teilt die Folge gern weiter. Und ein kleiner Ausblick noch. In der nächsten Folge geht's wieder um Berlin. Es wird sehr popkulturell und ziemlich überraschend. Da geht's nämlich unter anderem um die Sesamstraße, um die Comedian Harmonists und um eine Frau, die viele vielleicht als Ilse kennen, die aber weit mehr ist als das. Ilse Biberti, Schauspielerin, Regisseurin, Autorin und eine Frau, die man nicht in eine Schublade stecken kann. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.
Flux FM, was für ein Leben. Weitere außergewöhnliche Biografien auf fluxfm.de.